Kennt ihr so Momente, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht? Man das Gefühl hat, ich bin so nah dran, ich sehe nichts mehr, ich kann es nicht mehr verstehen, ich sehe es, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Solche Momente hat man immer wieder im Leben. Und ich hatte mal so eine Episode, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich erzähle es nochmal. Ein paar Jahre her, in der Vergangenheit, als ich noch jünger war, so würde mein Deutschlehrer sagen, weil ich bin ja jung, aber noch jünger, damals, da war ich 12, 13 vielleicht. Und wir hatten eine Zeltveranstaltung, eine christliche Zeltveranstaltung, ein bekannter Redner war eingeladen und ich hatte mich Wochen im Vorfeld angemeldet und habe darauf hingefiebert, habe gesagt, hey, ich will unbedingt dabei sein. Und dann kommt dieser Tag immer näher. Und ich merke schon so, eine Woche vor dem Termin, vor der Veranstaltung, fängt es an zu kratzen im Hals. Und bei mir ist das immer ein Signal. Wenn es im Hals anfängt zu kratzen, weiß ich, ich werde gerade krank. Und dann braucht es ja manchmal so ein bisschen, es geht erstmal bergab, ne? Es fängt mit dem Kratzen an im Hals, dann plötzlich huste ich, dann kommt der Schnupfen und ehe ich mich versehe, habe ich Fieber. Nicht immer bekomme ich Fieber, Gott sei Dank. Manchmal bleibt es dabei beim Schnupfen und beim Husten. Aber in dem Fall hatte ich Fieber. 2, 3 Tage vor dieser Veranstaltung und ich kriege Fieber. Und ich denke mir, Gott, das kann doch nicht sein. Und ich denke mir, soll ich das jetzt absagen? Kriege ich das Geld wieder zurück? Um das Geld ging es mir nicht. Ich wollte ja unbedingt dabei sein. Aber Gott, wieso lässt du das zu? Jetzt so 2 Tage vor der Veranstaltung werde ich krank. Kriege Fieber. Mir geht es elend. Ich habe Gliederschmerzen, alles tut weh, ich schnupfe und ich huste. Am besten nicht unter Menschen sein. Und ich denke mir, was soll ich jetzt machen? Ich fange an, Tee zu trinken. Ich fange an, Honig zu essen. Meine Eltern haben dann immer so eine Rezeptur. Milch, Butter und Honig. Soll man dann trinken, dann wird's besser. Fand ich nie so gut. Hat mir nie so gut getan. Ich hab's nicht, mir jetzt nicht geschmeckt so, ne? Und man versucht alles, damit es wieder besser wird. Man nimmt Medikamente, man schläft viel, man trinkt viel und dann hofft man, dass es besser wird. Jetzt wache ich an dem Donnerstagvormittag auf und mache meine Augen auf und spüre so ein bisschen in mich hinein, geht es mir gerade besser? Die Nacht über habe ich schlecht geschlafen, habe mich viel gedreht, in der Hoffnung, jetzt aufzuwachen und dann geht es einem besser. In der Hoffnung, dass ich mich wieder auf dem aufsteigenden Ast befinde. Auf dem Weg der Besserung. Aber Pustekuchen. Fieber ist gestiegen, mir geht's noch schlimmer. Und ich fange an zu verzweifeln. Gott, was soll das jetzt? Hä, was ist hier los? Und wie es dann so oft ist, denke ich mir so in diesem letzten Moment, was hast du noch nicht gemacht? Habe ich schon gebetet? Habe ich das schon vor Gott gebracht? Und in dem Moment, am Donnerstagnachmittag, denke ich mir, ey, es wird Zeit. Es wird Zeit, jetzt dieses Anliegen explizit vor Gott zu bringen. Und ich kann mich erinnern, wie ich so diese halbe Nacht da rumlag und versucht habe einzuschlafen und Gott gebeten habe, mach doch ein Wunder. Ich muss da unbedingt hin. Ich will auch unbedingt dabei sein. Und jetzt bin ich krank, Gott, was soll das? Wenn ich morgen aufwache und ich fühle mich ein bisschen besser, das war so meine Vereinbarung mit Gott, dann weiß ich, ich kann da hingehen, weil ich befinde mich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf, nach gefühlt 3, 4 Stunden Schlaf und ich spüre so ein bisschen in meinen Körper hinein und ich fühle mich besser. Ich fühle mich tatsächlich etwas besser. Fieber ist gesunken. Ich fühle mich noch nicht gut, aber ich fühle mich besser. Und dann denke ich mir, okay Gott, ich verstehe es, das Signal reicht, ich fahre hin. Ne? Ich bin hingefahren, wie in der gesamten Veranstaltung ging es mir den Umständen entsprechend immer besser. Ich habe das gut durchgehalten, war alles in Ordnung. Es war geistreich, auch wenn ich inhaltlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen habe. So wichtig wird es vielleicht auch nicht gewesen sein, jetzt so im Rückblick. Und dann komme ich an dem Montag wieder zurück, nach dem verlängerten Wochenende und werde wieder krank. Und der Körper hat die Zeit, sich auszuruhen, wieder zu genesen. Ein paar Tage war ich dann tatsächlich platt, lag im Bett, Fieber ohne Ende. Und es ging mir dann nach der Krankheit dann wirklich besser. Und ich habe oft überlegt, warum verstehe ich das nicht immer? Warum stehe ich so nah dran, dass ich den Weg oder den Willen Gottes nicht immer so nachvollziehen kann? Als würde ich vor einem Wald stehen und die Bäume gar nicht erkennen. Gott, gibt uns so viele Stellen in der Bibel mit, in denen er uns auffordert, in das Gebet zu gehen. Und eine dieser Passagen, dieser vielen Passagen, möchte ich heute mit euch gemeinsam betrachten und so ein Stück weit meine Beobachtung beim Thema Gebet mit euch teilen. Wer seine Bibeln dabei hat, ist eingeladen, mit aufzuschlagen in das Lukas-Evangelium, und dort wollen wir Kapitel 11 lesen. Lukas Kapitel 11 und dort die ersten 13 Verse. Lukas Kapitel 11 und dort die ersten 13 Verse. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach dir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wenn wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nichts einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ein etwas längerer Abschnitt, der mit sehr spannenden Beobachtungen beginnt. Die Jünger bitten Jesus, nachdem er fertig mit dem Beten ist, ihnen beizubringen, wie man betet. Und sie sagen: Schau, Johannes der Täufer bringt seinen Jüngern auch bei zu beten, lehre uns zu beten. Und er fängt an, ihnen wiederzugeben, was wir auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 finden mit dem Vater unser. Aber dann fängt er an, hier auch zu erklären, wie Gott Gebet verstanden haben möchte. Worum es im Gebet eigentlich gehen sollte, und da ist meine Ansicht von dem, was ich bei mir beobachtet habe und was ich bei vielen anderen beobachte, dass unser Verständnis vom Gebet so groß ist. So groß ist. Und Gott sich eigentlich viel mehr bei dem Gebet gewünscht und gedacht hat. Hier an der Stelle vergleicht Jesus erstmal das Gebet mit einer Freundschaft. Und er sagt: Schau, wenn du einen Freund hast und er kommt mitternachts zu dir, klopft an einer Tür, oder du gehst zu deinem Freund um Mitternacht, weil du Besuch bekommen hast. Kennt ihr das, man bekommt unerwartet Besuch? Kennt ihr das noch? Ist heute eher seltener geworden. Ich kann mich erinnern, schon ein paar Jahre her, da kommen wir von einer Reise wieder zurück, waren kurz einkaufen, kommen wieder nach Hause. Plötzlich steht die Verwandtschaft vor der Tür, war 4 Stunden im Auto unterwegs, hatte gehofft, dass sie uns überraschen können. Ohne zu wissen, ob wir überhaupt da sind oder nicht. Weil sie sich gesagt haben: Ja, wenn die nicht da sind, fahren wir wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ob man das so machen würde, aber man erlebt es so, wir haben das öfter erlebt, dass wir ganz spontan Besuch bekommen haben. Und dieser Gedanke, dann Besuch zu Hause zu haben, ohne im Kühlschrank was bereit zu haben, ist schon unangenehm. Wenn man dann weiß, die Gäste haben eine lange Fahrt hinter sich, haben Hunger und du hast nichts da, was du ihnen geben kannst, kann schon eine sehr unangenehme Situation sein. Und darauf verweist Jesus ein Stück weit und sagt: Hey, dafür hast du halt auch Freunde. Da gehst du dahin, du klopfst und fragst: Kannst du mir nicht etwas geben? Und dann sagt er, wenn dieser Bruder oder wenn dieser Freund dir nichts gibt, weil er dein Freund ist oder obwohl er dein Freund ist, dann wird er es dir geben, weil du so frech warst. Weil du einfach in der Nacht geklopft hast. Allein deswegen würde er es dir geben, damit er dich wieder los ist. So in meinen Formulierungen jetzt. Er würde es dir aber geben. Damit leitet Jesus jetzt erstmal ein. Und dann geht er auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Eltern und Kindern und sagt, hey, wenn dein Kind dich um etwas bittet, wirst du ihm nicht etwas Schädliches geben. Und dann sagt er, wenn ihr, die ihr böse seid, es versteht, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie wird das dann bei Gott sein? Jetzt ist dieser Punkt der, dass wir beim Beten mit unserem Fokus nicht immer bei der Sache sind. Ganz oft habe ich es bei mir erlebt, dass ich für Sachen bete, die mich gerade beschäftigen. Vielleicht geht euch das ähnlich. Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, Sachen, die mir Schmerz bereiten, Sachen, die schwierig auszuhalten sind. Und ich gehe ins Gebet und ich bitte Gott, dass er mich führt, dass er meine Probleme löst, dass er mir Kraft gibt, den Alltag zu überstehen. Und das ist gut. So soll es auch sein. Für Gott gibt es kein Gebet, Anliegen, das zu klein wäre, dass es sie nicht interessieren würde. Und kein Gebetsanliegen, das zu groß wäre, als dass er es sich nicht darum kümmern könnte. Die Herausforderung ist nur die, dass es, wenn wir nur zu Gott kommen, wenn wir etwas brauchen, wir Gott dermaßen unterschätzen. Gott hat nämlich so viel mehr mit uns vor. So viel mehr, dass er sich für dich und für mich wünscht. In der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6, auch dort, wo das Vaterunser erwähnt wird, erzählt Jesus seinen Jüngern, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Was sie anziehen sollen, was sie essen werden, all das ist etwas, worum sich die Jünger keine Sorgen machen müssen. Und er sagt dann in Kapitel 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann werden euch all diese Dinge hinzugefügt, weil Gott weiß, was ihr bedürft. Gott weiß, was ihr braucht. Und jetzt ist es aber so, dass ich in meinem Gebetsleben sehr oft unter Stress stehe. Ja, nehmen wir mal an, eigentlich habe ich einen Termin, ich habe aber verschlafen und dann bleibt auch gar nicht mehr so viel Zeit, um zu beten. Und das Gebet bleibt so eine Nebenerscheinung. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann spricht man vielleicht noch mal schnell ein Gebet, weil es muss ja sein. Aber was sage ich in dem Gebet? Ist das eine Floskel? Kommt das von Herzen? Man weiß es nicht. Also es ist ja sehr persönlich dann. Gott wird es am besten wissen. Aber bei mir ist es viel zu oft Floskel gewesen, dass ich aus der Tür gehe und bete, weil es muss ja gebetet werden, auch wenn ich gar nicht so bei der Sache bin. Und dann, wenn ich mich dann hinknie und ich bete und ich nehme mir wirklich die Zeit, im stillen Kämmerlein ins Gebet zu gehen, und dann schütte ich Gott mein Herz aus. Und ich beschreibe, was mich bedrückt, was mir Sorgen bereitet, was gemacht werden muss, was erledigt werden muss, was ich nicht kontrollieren kann. Ich gebe das alles an Gott ab. Habe ich Gott gefragt, was er sich wünscht? Habe ich Gott gefragt, gebeten um Weisheit? Wie es auch im Jakobusbrief dann heißt, dass denen Weisheit mangelt, sie Gott bitten sollen und er nicht knauserig ist und ihnen alles geben wird, was sie brauchen. Worum bete ich in meinen Gebeten? Kann es nicht vielmehr sein, dass sich mein Gebetsleben viel zu sehr um mich selbst dreht? Und um meine Sorgen und um meine Probleme und um meine Schmerzpunkte, die ich habe. Vielleicht ist Gott sowas für mich wie ein anonymer Seelsorger, bei dem ich all meinen Ballast loswerden kann und dann rauszugehen und trotzdem zu machen, was ich will. Und das wäre zu wenig. Das ist ja schon gut, das ist ja ein guter Anfang. Aber ich stelle in den Raum, dass das für Gott viel zu wenig ist. Weil Gott sich so viel mehr für dich und für mich wünscht. Gott will, und das ist jetzt dieser spannende Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Hier spricht Jesus explizit vom Heiligen Geist, der erbeten werden soll. Man könnte ja vermuten, auch bei den Text, bei der Aufforderung, bittet, so wird euch gegeben. Ja Gott, dann hätte ich ja gerne 1 Million auf dem Konto. Dann hätte ich gerne ein neues Auto, dann hätte ich gerne alle meine Probleme geregelt und dann hätte ich gerne dies und jenes und das. Dann wäre das Leben doch schön. Wenn wir alle auf unser Konto blicken würden und wir wären alle sorgenlos. Das wäre doch schön. Das wäre doch toll. Das ist ja unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist, dass wir arm sind. Unser größtes Problem ist vielleicht, dass wir krank sind. Unser größtes Problem ist dies und jenes und das und das. Aber für Gott? Was ist das größte Problem, das Gott bei mir identifiziert? Es ist die Sünde. Es ist die Sünde, die mich von ihm trennt. Das war zur Zeit der Jünger so, das war zur Zeit von Adam und Eva nach dem Sündenfall so. Daran hat sich im Laufe der Geschichte nichts geändert. Die Sünde ist das, was uns am ehesten von Gott trennt und was Gott ausradieren will. Dabei ist mein Fokus vielleicht gar nicht immer der richtige. Und so beten wir um Dinge für Dinge, die wir uns gerne wünschen würden, die wir gerne hätten und erleben dann aber, dass es nicht wahr wird. Dass sich das nicht, dass dieses Gebet scheinbar unerfüllt bleibt. Die Frage ist, haben wir um die Sachen gebeten, die auf dem Herzen Gottes liegen, die sich Gott gewünscht hat? Jesus hier in Lukas Kapitel 11, in Vers 13 sagt, dass Gott nicht sparsam ist, wenn es um den Heiligen Geist geht. Um die Gegenwart Gottes in unserem Leben, darin ist Gott nicht sparsam. Das größte Problem, das du und ich und wir Menschen haben, ist, dass wir wenn wir unter Stress stehen, sich unsere Aufmerksamkeit nur auf unsere Probleme reduziert. Ganz nach der Redewendung, ein gestresstes Gehirn kann nicht lösungsorientiert arbeiten. Das heißt, dort, wo wir gestresst sind, sehen wir die Probleme, wir sehen die Herausforderungen, aber wir sehen die Lösungen nicht. Was will Gott? Gott will uns ermöglichen, dass wir durch das Gebet in eine Freiheit kommen, die unsere Aufmerksamkeit in die Weite führt, damit wir dann dort Lösungen entdecken, die Gott schon bereitet hat. Aber unser Gebetsleben, wenn es nur auf sich selbst verkrümmt ist, und so würde Luther das vielleicht formulieren, sieht nichts außer sich selbst. Jetzt ist das Gebet eine Waffe, die Gott dir und mir zur Verfügung stellt, damit unser Leben sich weitet. Damit wir für Dinge beten, für Menschen beten, für Möglichkeiten beten, die jetzt noch nicht da sind, die aber durch das Gebet dann wahr werden. Wenn wir für Menschen ins Gebet gehen und für sie eintreten, können unglaubliche Dinge passieren. Aber das erfordert, dass sich etwas in meiner Denkweise verändert. Es erfordert, dass ich die Welt nicht nur aus meiner eigenen Perspektive sehe, sondern aus der Perspektive Gottes. Und das ist schon schwer genug. Das ist schon schwer genug. Und wenn Jesus also sagt, dass Gott den Menschen den Heiligen Geist schickt, dann ist das seine Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, im Gebet darum zu beten, dass Gott uns zeigt, was wir tun sollen. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen ihren Willen bekommen. Eines der Beispiele, das bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist der König Hiskia. Ich meine es wieder Hiskia, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Hiskia bekommt von Gott die Nachricht, du wirst sterben. Eine Nachricht, die einem nicht schmeckt, also mal wirklich nicht. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass Hiskia dann mit Gott in den Dialog geht und sagt, Gott, hey, das Leben ist doch so toll. Ich will leben. Schau, was ich alles Gutes für dich tun kann, wenn ich denn... Und er fängt an zu verhandeln. Gott, wenn du mir noch ein paar Jahre schenkst, dann will ich dies machen, ich will das machen. Aber ich will leben. Ich will nicht sterben. Und Gott lässt sich darauf ein. Gott lässt sich darauf ein und gibt Hiskia, glaube ich, nochmal 14 Jahre waren es, 15 Jahre, danke. Er gibt ihm noch ein paar Lebensjahre dazu und dann entscheidet sich Hiskia aber in dieser Zeit gegen Gott. und wendet sich von Gott ab. Und das sind so Momente in der Geschichte, von denen, bei denen ich dann erstmal durchatme und mich frage, war der Wille, den Hiskia hatte, war das der richtige Weg? Oder hätte er nicht vielleicht auf Gott hören sollen? Es ist unglaublich schwierig zu entscheiden, was ist jetzt mein Wille, was ist der Wille Gottes. Aber gerade deswegen müssen wir ins Gebet gehen, um da zu sondieren, will ich das, weil ich das will? Oder will ich das, weil ich das aus der Perspektive Gottes für richtig erachte? Und so bleibt es spannend. Aber die größte Herausforderung ist, dass unser Gebetsleben Raum und Luft nach oben hat. Wenn wir uns vorstellen, dass die Verheißungen der Schrift wahr sind und wahr werden und Jesus wiederkommt und dann sind wir bei ihm und dann blicken wir zurück auf das Leben, das wir hier geführt haben. Was werden wir uns wundern im Himmel? Ob nicht vielleicht das Leben so schwer war, weil es so viele Verheißungen gab, die wir nicht in Anspruch genommen haben, weil wir sie im Gebet nie wirklich gefordert haben, obwohl Gott sie uns zur Verfügung gestellt hat. Und die Schatzkammer des Himmels offen stehen für alle Leute, die darum bitten. Das Leben ist schwer, das Leben ist hart. Aber vielleicht ist es noch härter, weil wir auf Sachen verzichten, auf Angebote und Segnungen Gottes verzichten, die er bereits zugesagt hat. Und vielleicht werden wir uns dann im Himmel wundern, wie leicht oder wie viel leichter unser Leben hier hätte verlaufen können, wenn wir mehr genutzt hätten von dem, was er uns schenken will. Aber um sich darauf einzulassen, bedeutet es, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und dieser Perspektivwechsel erfordert für mich, mich nicht mehr treiben zu lassen von dem Stress, der mich antreibt. Das ist viel leichter gesagt als getan. Wenn Leute wütend sind, tut es ja nicht gut, zu sagen, hör doch auf, wütend zu sein. Und wenn Leute traurig sind, kann ich nicht hören, wenn Leute dann sagen, hör auf, traurig zu sein. Das sind so Ratschläge, die keine echten Ratschläge sind. Wenn wir einander sagen, hör auf, dich so zu stressen, hilft das vielleicht auch nicht. Das, was uns vielleicht mehr helfen könnte, den Stress beiseite zu legen, ist es, wenn wir erleben, dass Gott durch den Heiligen Geist unsere Wahrnehmung weitet und wir viel mehr wahrnehmen. Und so stehen wir vor diesem Wald. Aber wir kennen die Bäume nicht, weil es so überwältigend ist. Jesus hat ganz klare Prinzipien an seine Jünger weitergegeben. Es zeigt uns auf, dass Gott uns allen Segen verspricht und offen hält. Wir müssen es nutzen. Wir müssen dieses Gebetsangebot oder dieses Segensangebot Gottes nutzen. Gott ist so viel mehr als mein anonymer Seelsorger, bei dem ich mich ausheulen kann und dann kann ich mein Ding weiter durchziehen. Gott ist so viel mehr als das. Gott will dich gebrauchen in einer Welt voller Herausforderungen, als Licht zu fungieren, damit Menschen Evangelium hören können. Als Zeugnis bist du da und du stehst nicht alleine da. Gott steht an deiner Seite. Du brauchst nicht einmal einen Menschen dafür, der dich anweist und dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Gott ist es, der dich motiviert und dich antreiben möchte. Und mit Gott hin in deinem Rücken kannst du nicht verlieren. Aber wie mutig sind wir, mit Gott gemeinsam nach vorne zu gehen, mit Gott voranzugehen? Das sind Spannungen, Herausforderungen, die wir uns stellen. Aber was wir erleben, wenn wir mit Gott gehen, dann fangen die Zeugnisse an, nochmal ganz andere Qualität in unserem Leben einzunehmen, weil wir erlebt haben, dass Gott uns trägt in den Herausforderungen unseres Lebens. Und wir sehen nicht mehr nur die Herausforderungen, sondern wir sehen Gott, der dahinter steht und sie meistert. Und wir stellen uns ihm zur Verfügung. Und wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wenn Leute uns stressen und herausfordern, dann legen wir es in seine Hand. Und wir bitten ihn um Weisheit. Die Herausforderung, vor denen wir stehen, ist, in der Geschichte der Menschheit hat sich das für mich nicht verändert. Die Herausforderung liegt im Menschsein, die durch Sünde auf sich selbst verkrümmt ist. Und Gott versucht, unsere Wahrnehmung auf Jesus auszurichten, damit Jesus unserem Herzen Frieden schenken kann. Was will Gott für dich? Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du Frieden hast. Gott will, dass du gesund bist. Aber Gott will darüber hinaus noch etwas. Er will, dass auch andere gesund sind, dass auch andere Frieden haben und dass auch andere gesund sind. Gott will dich gebrauchen, um Segen für andere zu sein. Und dort, wo Satan uns durch die Verkrümmung lähmt, lähmt er auch den Segen, den Gott durch dich weitergeben will. Und das ist ein Problem. Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Menschen in die Gemeinde kommen? Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass in der Stadt etwas Positives sich verändert? Wann hast du das letzte Mal für deine Nachbarn gebetet? Für die Geschwister in der Gemeinde, mit denen du dich nicht verstehst, weil die so doof sind? Das kann immer passieren. Aber wichtig ist, dass wir beten füreinander, miteinander. Und das heißt auch nicht, dass wir immer der gleichen Auffassung sein müssen. Das will ich gleich auch schon mal dazu sagen. Wichtig ist, dass wir aber beten um die Dinge, die Gott betreffen, die Gott auf dem Herzen liegen. Und er ist in den wichtigen Sachen nicht geizig und nicht sparsam. Und er wird uns überreich beschenken. Wenn wir also heute meinen, dass wir von Gott vernachlässigt sind, dass Gott unsere Gebete nicht hört, dass wir beten können, worum, und Gott erhört unsere Gebete einfach nicht, dann will ich in den Raum stellen, worüber, also worum betest du? Sind deine Gebetsanliegen auf dich ausgerichtet, auf dein Wohl oder auf das Anliegen Gottes zur Verkündigung des Evangeliums für andere Menschen? Gemeinde ist ein Ort, wo wir zusammenkommen dürfen und einander, ja, begegnen, einander reiben, ja. Aber Gemeinde sollte auch der Ort sein, wo Menschen Gott treffen und kennenlernen können. Gemeinde sollte nach außen gerichtet sein, offen für alle Menschen. Und das heißt auch nicht, dass wir immer warten, bis Leute auf uns zukommen, sondern wir gehen auch auf Leute zu. Das heißt auch, dass wir ins Gebet gehen und auch öffentlich füreinander beten. Auch das ist für uns nicht immer einfach. Aber was kann sich in unserer Gemeinde verändern, wenn unser Gebetsleben nicht mehr auf sich selbst verkrümmt ist? Und wir dann erleben, dass Gott sich kümmert um unsere Sorgen, um unsere Bedürfnisse? Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das für mein Leben, ganz egoistisch, aber auch für dein Leben, für unser aller Leben. Dass wir im gemeinsamen Austausch ringen, um die Frage, was will Gott? Für dein Leben, für mein Leben. Und wenn du manchmal traurig bist, dass du auf dein Konto blickst und du hast keine Million auf dem Konto, will ich dir auch sagen, vielleicht ist das besser so. Sei nicht wie Hiskia, sei kein Mensch, der etwas will, weil er es will. Und manchmal ist es schwer, etwas anzunehmen, was Gott uns aufbürdet. Manchmal kann das echt herausfordernd sein. Aber es ist manchmal, also gerade wenn Gott, wenn wir vertrauen, dass Gott das Beste für uns will, wenn wir das glauben, müssen wir manchmal Sachen annehmen, die uns in dem Moment halt auch nicht schmecken. Wir glauben und hoffen und vertrauen darauf, dass Gott am Ende das Beste daraus macht. Also lasst uns nicht wie Hiskia sein. Nicht mit Gott verhandeln, damit wir irgendwie unseren eigenen Willen durchkriegen. Weil wir wissen nicht immer, ob mein eigener Wille der beste ist. Und so erinnere ich mich zurück an das Erlebnis als Teenager, wo ich dann bete, dass ich gesund werde. Und dann werde ich irgendwie gesund genug. Wo man das dann einordnet, weiß ich nicht. Ich habe aber eine schöne Zeit dort erlebt, die mich geistlich weiter geprägt hat. Und dann, ja, 20 Jahre später, stehe ich als Pastor vor der Gemeinde. Man kann aber auch erzählen, dass Gott in meinem Leben etwas bewegt hat. Und du kannst auch solche Geschichten erzählen. Du hast auch Dinge mit Gott erlebt, die wir hören müssen, um uns zu ermutigen und um uns auszutauschen. Aber Gott arbeitet immer nach Prinzipien. Wenn er uns heilt für eine kurze Zeit, dann wird sich der Körper vielleicht auch nehmen, was er braucht, um wirklich gesund zu werden. Und so erkläre ich mir das, dass ich nach dieser Veranstaltung doch wieder krank geworden bin, weil der Körper das auch gebraucht hat. Und Gott dir und mir auch die Zeit gibt, wieder heil zu werden. Gott arbeitet nicht immer auf übernatürliche Art und Weise. Das ist auch ein Gedanke, an den wir uns ein bisschen gewöhnen müssen. Lasst uns beten. Lasst uns mehr beten. Und lasst uns durch das Gebet erleben, dass Gott uns in die Weite führt. Wir wollen zum Abschluss gemeinsam beten.